Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen Podcast. Ich bin der Sven.
Ich bin der Martin, seid gegrüßt.
Ja, wir sind wieder an dem Punkt angelangt, wo wir ein bisschen resümieren wollen, was wir so die letzte Zeit gespielt haben. Bei uns ist es jetzt eigentlich im Prinzip schon die 2 Monate. Wir haben den Juni mal Pause gemacht und haben ein bisschen Spielerfahrung gesammelt, ein paar neue Sachen ausprobiert und über die wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten und uns gegenseitig den Sabber in den Mund treiben und im besten Fall euch auch.
Ja, einfach was Neues ausprobieren. Ob es neu im engeren Sinn ist, sei dahingestellt, aber für uns war es neu, in welcher Hinsicht auch immer.
Genau, ja, da fange ich auch gleich mit an, weil mein Spiel ist definitiv nicht neu. Das ist, es kam 2003 raus, also ist ja quasi noch neu. Es ist von From Software. Es ist eins der letzten From Software-Spiele, bevor sie dann irgendwann zu der Souls-Reihe übergegangen sind mit Demon's Souls. Und zwar ist das Shadow Tower Abyss. Und das wird wahrscheinlich so gut wie keinem was sagen, weil erstens die ganzen From Software-Spiele früher von der PS1 und PS2-Zeit sagen sowieso kaum was irgendjemanden. Und zum anderen kam Shadow Tower Abyss niemals außerhalb von Japan raus. Es gab zwar eine übersetzte Version, beziehungsweise es sollte eine geben, die wurde auch schon komplett fertig lokalisiert, bis auf die Packung. Aber dann haben sie gesagt, nee, doch nicht. Und somit blieb das ganze Japan exklusiv für viele, viele Jahre, bis sich ein Fan dran gemacht hat und die Übersetzung quasi fertig geschrieben hat. Es gibt komplett Untertitel für die Cutscene oder die Intro-Cutscene, die ist halt noch in japanischer Sprache und alles ist in Schriftsprache dann in Englisch, spielbar als ISO, ROM, wie auch immer, auf einem Emulator. Shadow Tower Abyss, was ist das? Das ist im Prinzip das, was From Software von Anfang an gemacht hat in ihrer Rollenspielbranche. Die haben einen Ego-Perspektiven-Dungeon-Crawler gebaut. Da gibt's ja relativ bekannte wie Kingsfield oder Elder Ring. Nee, Quatsch, nicht Elder Ring. Doch, irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr. Endless Ring? Irgendwie sowas. Jedenfalls was sehr inspiriert zu dem, was jetzt gerade rauskommt von From Software. Ja. Kingsfield war quasi deren Hauptreihe an Rollenspielen, die da siehst du ganz klar, wohin das dann mit Demon's Souls gegangen ist. Und Shadow Tower Abyss ist für mich so ein bisschen, wenn du diese Analogie zu neueren From Software Spielen nehmen willst, der Urvater von Bloodborne so ein bisschen. Es ist ein, wie gesagt, ein Ego-Shooter Dungeon Crawler. Es hat Rollenspiel-Light-Elemente. Es ist jetzt nicht ein tiefes Rollenspiel, bei dem du super viel Erfahrung sammelst und auflevelst, sondern vielmehr ein Rollenspiel-Adventure. Du bekommst keine Erfahrungspunkte in dem Sinne, sondern du lernst nur durch den Progress im Spiel mehr und wirst besser. Die Story dahinter und die ganze Welt, in der es spielt, ist unfassbar abgefahren. Die ist gemischt von Sci-Fi-Elementen mit Dark Fantasy und der Vorkriegszeit oder so vor dem Zweiten Weltkrieg, so Zwischenkriegen. Weil du hast teilweise Schusswaffen wie Pistolen, aber auch Bögen und Armbrüste, du hast Schwerter und Schilder und du hast Magie. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen ineinander gemixt. Es ist From Software typisch unglaublich spielerunfreundlich im Sinne von, du fühlst dich nicht wohl und nicht gewollt in dieser Welt. Also alles da drin ist gegen dich, alles ist böse und selbst die Charaktere, die dich nicht angreifen, du würdest keinem nur so weit trauen, wie du spucken kannst. Also es ist, und es hat super wirre Mechaniken. Deine Waffen und deine Rüstung verlieren an Haltbarkeit. Um diese Haltbarkeit zu reparieren, opferst du Leben. Und um Leben wieder zu gewinnen, brauchst du andere Items. Also das Ganze hält sich komplett in der Balance und du musst zu jedem Zeitpunkt überlegen, will ich wirklich was kaufen oder will ich das Geld lieber investieren, um mich zu heilen, weil ich mich verletzen muss, um meine Sachen zu reparieren zum Beispiel.
Also Leben als Ressource. Das ist genau, spannend. Ja. Gibt's immer wieder, aber ist immer ein spannendes Konzept, wenn es gut umgesetzt ist.
Richtig. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen seltsam an. Ob super balanciert ist, weiß ich nicht, denn ich habe es noch nicht durchgespielt. Und durchspielen ist auch ein gutes Stichwort, denn wenn man jetzt so ein Rollenspiel normalerweise nimmt, dann geht man mal davon aus, dass das Spiel 30, 40 Stunden dauert. Vor allen Dingen bei From Software-Spielen kann man davon ausgehen. In dem Fall hier dauert es 8 Stunden, einstellig. Das ist nicht viel, Das wurde auch definitiv bemängelt, aber ich finde das gar nicht so schlimm, eben weil das Ganze kein richtig tiefes Rollenspiel mit Werten ist, sondern vielmehr ein Action-Adventure in dem Sinne. Mhm. Und da finde ich 8 Stunden angebracht. Das fühlt sich nicht überfüllt, zäh und lahm an. Und genauso spielt sich's auch, denn wer Kingsfield 4 auf der PS2 kennt, der weiß, dass dieses Spiel unter heutigen Umständen und auch unter damaligen Umständen nur schwer bis überhaupt gar nicht spielbar ist, weil sich jeder Spieler in den Controller und anschließend in seinen Fernseher beißen wird, wenn er nur einmal die Umdrehentaste drückt, weil das dauert eine ganze Minute, bis du dich um 180 Grad gedreht hast. Das ist so langsam und so unspielbar. Und Shadow Tower Abyss ist das gar nicht. Das ist schnell, dynamisch, alles ist sehr zackig und viel mehr balanciert in die Richtung, wie es sich spielen und anfühlen soll.
Kampf jetzt rein Echtzeit?
Der Kampf ist reine Echtzeit und auch sehr umfangreich, denn du kannst, wie gesagt, du hast Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen und du kannst den Gegnern tatsächlich Körperteile abschlagen. Und das Ganze ist taktisch. Das heißt, wenn du einen Gegner siehst, der, weiß ich nicht, einen großen Schweif hat, aus dem der schießen kann zum Beispiel, dann kannst du ihm diesen Schweif abhacken, damit er nicht mehr schießen kann. Dann würde er seine Angriffe ändern und vielleicht einfach nur stur auf dich losrennen.
Ja.
Oder irgendwelche goblinartigen Viecher, die eine Keule in der Hand haben. Du haust die Hand ab, sie haben keine Waffe mehr. Also du kannst das super taktisch nutzen. Die Grafik ist für eine PS2 sehr, sehr schön. Natürlich alles sehr düster, weil passt halt in dieses Universum. Ja. Aber es ist sehr, sehr schön gehalten und nicht übertrieben. Der Schwierigkeitsgrad, auch darüber muss man bei From Software spielen ja mal ein Wort verlieren, der ist gediegen, sag ich mal. Also natürlich ist es kein leichtes Spiel und natürlich hast du Elemente, bei denen du immer wieder lädst und lädst und lädst, aber es ist meistens nur der Lernprozess, warum du lädst. Nicht zwingend, ich schaff das hier nicht, das ist so unfair, ich muss erstmal 2,5 Stunden die Boss-Taktik laden, sondern es ist wirklich einfach nur, wie komme ich denn hier gerade weiter? Und dann stürzt du halt vielleicht ein paar Mal in den Abgrund, weil du nicht verstehst, wie du da weiterkommst, bis du es lernst. Aber die Save-Punkte sind relativ gut gelegt und relativ harmlos. Du verlierst auch nichts, gut, du stirbst halt und musst neu laden, deswegen kannst du sowieso nichts verlieren. Aber es ist fair gehalten mit den Save-Punkten und das Spiel ist generell sehr linear. Also es ist jetzt keine Open World, in der du dich verlierst und ewig nicht weißt, wo du hinlaufen sollst, sondern der Weg ist relativ klar. Er wird dir nie auf die Nase gedrückt, so du gehst jetzt in diese Tür, da gehst du jetzt rein, sondern es ist ein relativ natürlicher Weg, in dem du dich findest und dann da einfach lang gehst.
Ja gut, bei einem 8-Stunden-Spiel wäre alles andere als linear sowieso ein bisschen seltsam.
Richtig, ja genau. Also ich kann es echt empfehlen. Ich spiele es momentan als Streamspiel und ich bin echt begeistert davon. Ich hab's seit langer Zeit schon hier rumliegen und wollte es immer mal wirklich ernsthaft probieren und nicht nur kurz mal reinspielen, weil es halt auch nicht lang ist. Und ich glaube, das ist definitiv ein Spiel, mit dem ich meinen Spaß haben werde und das durchspielen werde. Und ich würde es auch jedem empfehlen, der natürlich irgendwie die Möglichkeit hat, einen PlayStation 2 Emulator laufen zu lassen, weil oder beziehungsweise wenn er eine gemoddete PS2 hat, dass er sich das Spiel brennt und dann auf der Original-Hardware spielt. Anders ist es halt nun mal zumindest als nicht japanisch sprechender Mensch nicht möglich.
Ja. Klingt auf jeden Fall wahnsinnig spannend, vor allem, weil man halt die Ursprünge von einem der derzeit sicher erfolgreichsten Spielstudios betrachtet.
Definitiv. Und du siehst halt auch wirklich diese Zusammenhänge, wo sie herkommen und du siehst, wie sich gewisse Dinge entwickelt haben und woher die stammen. Und das ist wirklich sehr interessant zu sehen.
Ja, ist eine Art Living History, die Gaming-Geschichte wirklich zu erleben. Das ist, sowas ist immer sehr spannend.
Nur weil, also gut, es steht ja kein 2 hinten dran. Es hat ja einen eigenen Untertitel. Es ist aber Teil 2. Man braucht aber den Shadow Tower Teil für die PlayStation 1 nicht gespielt zu haben, was auch ganz gut ist, weil die PlayStation 1 Dinger sind mittlerweile ein bisschen schmerzhaft.
Ja, natürlich. Gerade die 3D-Grafik war groß da und deshalb musste alles in 3D sein.
Exakt, ja. Und das teilweise, also ich glaube, das erste Kingsfield kam 1995. Also war dann auch noch die Anfangszeit der PS1. Das tut dann richtig weh.
Ja, ein Gegner mit 20 Polygonen. Hey, wir haben 3D.
Das ist schon sehr, sehr optimistisch gedacht mit den 20 Polygonen.
Mein Gott. Und ich dachte, jetzt untertreibe ich es noch.
Die Charaktere haben zum Beispiel kein Gesicht in den PlayStation 1-Spielen. Oder zumindest gut, in den
Filmen. Da ist Gesicht allein 20 Polygone, wenn du eins hättest.
Ja, eben, das konnte man sich nicht leisten.
Ja, ich bin nie in die Souls-Spiele reingekommen, aber das liegt einfach daran, dass ich derzeit zu selten spiele. Und wenn man ein Spiel mit viel Muskelgedächtnis braucht, dann bin ich derzeit fehl am Platz.
Ja, die Spiele haben eine hohe Einstiegsgrenze im Sinne von, du musst frustresistent sein, du musst unglaublich viel Zeit mitbringen und eigentlich musst du die Spiele relativ am Stück spielen, ohne jetzt wochenlang Pause zu machen, denn
genau, das ist das größte
dann Problem. Weißt du nicht mehr, wo du in dieser verwirrten Welt bist.
Ja, das an die anderen Punkte, die schaffe ich, aber das am Stück spielen ohne größere Pausen, chancenlos derzeit. Aber ja, deshalb komme ich dann, glaube ich, gleich zu meinem ersten Spiel, das tatsächlich an einem Abend durchgespielt war. Ich rede jetzt von einem, wir bleiben beim Emulator, weil ich rede vom A Link to the Past Randomizer und zwar in einer speziellen Form Multiworld. Das heißt, was ist einmal der Link to the Past Randomizer? Wir kennen das alte Zelda vom Super Nintendo und da werden alle Items durcheinander gewürfelt, je nachdem, wie man die Einstellungen macht. Einfach nur quer durch die Welt gewürfelt und man sucht sie halt und kommt überall locker hin. Das kann man auch einstellen, dass man Glitches kennen muss oder im Dunkeln sich zurechtfinden muss, dass man am Anfang keine Waffe hat und was weiß ich was. Es gibt unzählige Optionen, das ist schön und gut. Aber man kommt auch, wenn man das Spiel gut, man sollte das Spiel schon sehr gut kennen, dass man gut durchkommt. Aber als Fan des Spiels, als großer Fan des Spiels, ich habe das war eines der wenigen Spiele, die ich zu 100% als Kind wirklich gemacht habe, aus eigener Kraft, ohne Hilfe und so, da bleibt viel hängen und ich spiele das Spiel eigentlich alle 2-3 Jahre wieder mal durch. Deshalb war Randomizer immer für mich eine spannende Geschichte und ich habe auch eigentlich ein Spiel schon vor längerer Zeit gebaut, aber haben mir nie die Zeit dafür genommen. Jetzt wurde ich aber eingeladen, bei einem Multiworld mitzuspielen. Das ist das gleiche Konzept. Die ganzen Items sind quer durch die Welt verteilt, durch alle Welten. Also, von meinen Mitspielern finde ich auf einmal den Enterhaken, während mein Mitspieler oder meine Mitspielerin meine Lampe findet. Und mit der Lampe kann ich dann die dunklen Gebiete wieder erkunden. Finde dann für die Mitspieler wieder was anderes. Und wir haben es, wie gesagt, zu viert gespielt und das ist ein ziemliches Chaos, weil dauernd irgendwelche Items hin und her verteilt werden. Ich meine, klingt total chaotisch, ist es ein bisschen auch, hat aber irrsinnig viel Spaß gemacht. Man erkundet die Welt und kriegt dann auf einmal, während man herumläuft, ein Item, mit dem man weiterkommt, wo man vorher schon überlegt hat, wo komme ich jetzt hin und so. Zugegeben, mein Mitspieler hing ein bisschen länger, weil ein anderer seinen Enterhaken übersehen hat im Wüstentempel, im zweiten Palast in der Oberwelt. Das ist halt ziemlich bitter. Das war dann das letzte Item, das dieser Spieler eingesammelt hat im Spiel. Aber ja, ist ja auch egal. Es hat irrsinnig Spaß gemacht und es ist ein ganz, ganz neuer Ansatz, dieses alte Spiel zu erkunden. Ich meine, Multiplayer kooperativ von A Link to the Past, das ist ja fast schon ein feuchter Traum wahr geworden von meiner Seite.
Vor allen Dingen, weil es ein schlauer Ansatz für diesen Multiplayer ist. Es ist nicht stur einfach, ihr lauft nebeneinander her und die Gegner sind ein bisschen stärker, sondern da hat sich wirklich, das ist ein asynchroner, aber simultaner Multiplayer, Koop, in einem Singleplayer-Spiel, also die Idee dahinter, erstmal da drauf zu kommen und das dann auch noch irgendwie technisch umsetzen zu können, ist irre für mich.
Ja, ich meine, man muss halt, es wird irgendwie zentral werden, die ROMs erstellt mit einem Config-File, das ist nämlich auch spannend. Die müssen nicht den gleichen Schwierigkeitsgrad haben, diese Spiele. Es kann jemand mit
also du kannst quasi die Randomizer random unterschiedlich einstellen, oder wie?
Genau, es kann einer mit brutal Glitches spielen und der andere auf Default oder noch leichter oder Beginner.
Wow.
Das ist einfach so geil irgendwie.
Wie gesagt, der technische Aspekt fasziniert mich fast noch mehr wie das eigentliche Spiel, weil das ich habe keine Ahnung, wie du da überhaupt rangehst. Das ist irre
für mich. Ich habe eine Vorstellung.
Du bist Programmierer, das zählt nicht.
Ist okay, aber nichtsdestotrotz, es ist einfach so amüsant, so viele Kleinigkeiten. Ich meine, allein schon, dass du auch kosmetisch ändern kannst und für unterschiedliche Charaktere die Farbpalette verändern vom Spiel, wo einfach jeder Raum irgendwie durchgemischt ist, was ziemlich schräge Ergebnisse teilweise hat, oder jeder Dungeon. Aber du kannst Boss-Shuffle einstellen. Ich meine, dass die Bosse im Spiel unterschiedlich sind. Du kannst Enemy-Shuffle, dass jeder Gegner zufällig verteilt ist. Lauter so Bullshit. Aber da musst du halt immer die Logik dahinter haben, dass die Gegner auch besiegbar sind, wenn dahinter sich ein Item befindet. Wenn diese Gegner einen Schlüssel zum Beispiel haben. Ja.
Plus das Kernelement von einem Randomizer ist, jede Truhe muss erreichbar sein. Das heißt, es darf nicht ein Item, das du dringend brauchst, um dieses Item zu bekommen, in der Kiste liegen, in der du das Item bräuchtest, das da drin liegt zum Beispiel.
Genau, das ist der springende Punkt. Und hier halt nochmal darüber hinaus, es scheint wirklich so programmiert zu sein, dass jeder vorankommt. Also halbwegs gleichmäßig. Das fasziniert mich nämlich auch sehr. Weil es ist ja ziemlich blöd, wenn, was weiß ich, irgendein Item, die Krafthandschuhe, die brauchst du ja relativ früh, dass du manche Sachen machen kannst. Wenn diese Krafthandschuhe in Ganon's Tower von einem Spieler liegen, das darf einfach nicht sein. Oder Moonpearl, ganz eine Katastrophe, wenn das irgendwo im letzten Dungeon vergraben ist. Oder irgendwo, wo man sehr spät hinkommt. Und das scheint auch implementiert zu sein.
Also es ist wirklich technisch gesehen unfassbar genial. Und auch von der spielerischen Idee her, es klingt unfassbar spaßig. Also es ist eine großartige Idee. Aber es ist natürlich mit der Technik auch so ein bisschen hakelig, um das einzurichten, wenn du nicht genau weißt, was du tust. Weswegen ich an dieser Stelle auch noch mal wirklich mir ein Bein brechen möchte, um Nintendo die Aufmerksamkeit abzuringen. Bitte, wenn Leute da sitzen, die sowas aus euren Spielen macht.
Oh ja.
Bitte stellt diese Leute ein. Kauft euch oder klaut euch oder beziehungsweise verkündet einfach, dass das jetzt eure Idee ist und besitzt den Quellcode, was auch immer, wie ihr das macht. Und macht für die Switch bitte einen Zelda-Randomizer und am besten gleich mit dem Multiplayer-Part mit drin. Denn warum nicht, Nintendo? Warum denn nicht?
Ja, das Zeug ist draußen. Kauft es den Leuten ab, womöglich für viel zu viel Geld. Das kann euch egal sein im Endeffekt. Aber
Nintendo würde das aus den Leuten rausklagen. Die würden wieder irgendein Loophole finden. Aber trotzdem, dann macht das halt.
Nein, aber es ist einfach, es ist so eine geniale Sache, das Ganze. Und es wäre so schön, wenn man diese Optionen hätte. Man stellt die ein, am besten in Switch Online. Ja gut, sehen wir es ernst, die würden 60 Euro dafür verlangen.
Natürlich. Aber der Fakt ist ja, ich meine, guck dir die Switch an und guck dir an, was du auf der Switch wirklich im Multiplayer aktiv machst und ob du dieses ganze Online-Abo jährlich wirklich bezahlen brauchst oder ob sich das gar nicht so richtig lohnt. Das ist zwar nicht teuer, aber trotzdem. Und jetzt addiere, weil du hast ja nur Zugriff auf diese Super Nintendo und Nintendo Spiele, wenn du das monatliche oder das jährliche Abo bei denen hast. Also bezahlst du ja quasi schon für diesen Aspekt. Und es gibt ja schon den Aspekt des Multiplayers in Super Nintendo Spielen, dass du die gemeinsam spielen kannst, online zusammen.
Was auch echt schön ist.
Das ist fantastisch und es funktioniert wirklich gut. Also warum nicht einen Randomizer von Zelda mit in diese Sammlung mit rein? Denn es gibt ja schon diese Special Editions von den ROMs.
Vor allem.
Und dann nochmal Multiplayer.
Das Geile an dem ist ja der Geniestreich dahinter. Du sagst ja selber, nebeneinander herumlaufen, stärkere Gegner. Das ist vom Netzcode wesentlich komplexer als das, was hier passiert. Weil hier werden nur die Items hin und her geschickt. Die Logik dahinter wird vorher berechnet und verteilt. Das heißt, während dem Spiel wird eigentlich nur ein Flag, so, du kriegst jetzt Item 117, keine Ahnung, eine Zahl wird verschickt quasi. Das ist nichts.
Es muss keine konstante Synchronisation stattfinden vom Multiplayer, damit jeder Charakter und jede Figur und alles, was sich bewegt und passiert und erscheinen muss, genau im selben Moment auf allen Screens passiert. Genau. Das muss ja gar nicht sein, sondern es wird nur ein Befehl synchronisiert. Befehl ist, derjenige hat ein Item für den gefunden, Befehl wird ausgeführt bei Spieler X.
Fertig. Wenn das 5 Sekunden später ankommt, wenn es 15 Sekunden später ankommt, es ist egal. Und das ist halt schon genial von dem Zusammenhang. Natürlich muss synchron bleiben, aber jemand fliegt raus komplett, steigt 10 Minuten später ein, es funktioniert noch immer. Das ist einfach gut. Und ja, verdammt nochmal, das, was da übers Netz geschickt werden muss, das hätte auf dem C64 funktioniert über die Telefonleitung.
Ja, natürlich. Und es ist, also wie gesagt, Nintendo, fasst euch mein Herz. Ihr habt schon so lange gewartet mit der Nummer und Randomizer sind schon fast wieder außer Mode. So lange habt ihr gewartet.
Ja.
Macht was damit. Ihr besitzt das Spiel und es ist bereits in dem Store drin, das überhaupt für diesen ganzen Randomizer-Hype gesorgt hat. Mach doch mal was da draus.
Oder bringt einfach.
Schlaf doch nicht jeden verdammten Trend, Mensch.
Oder macht ein Ocarina of Time Remake mit einem Master Randomizer Mode.
Wenn du das Fass aufmachst, dann mach's ganz auf. Also ja. Das ist alles, was ich sage. Wenn du schon 60 Euro für jedes Remake verlangst, liebes Nintendo, dann mach doch was draus. Himmelarsch, muss man denen denn alles vorkauen?
Vor allem, sie hören ja nicht auf uns.
Nee, natürlich nicht. Die hören ja auch nicht zu. Mensch.
Naja, aber lange Rede, jetzt kurzer Sinn. Schaut euch die Randomizer-Szene mal an. Die ist so cool, was da produziert wird. Ich muss echt näher mal reinschauen. Es gibt ja ziemlich viel extremen Bullshit, wenn man drüber nachdenkt. Aber gut gemacht, also nicht falsch verstehen. Das Zeug ist wirklich stark. Ich meine, sehr schräg finde ich einen recht beliebten Randomizer, nämlich A Link to the Past und Super Metroid, wo es Portale gibt, wo du zu Super Metroid wechselst und Items auch für A Link to the Past dort findest und umgekehrt. Ich kann Super Metroid nicht groß gut genug, um das zu spielen.
Nintendo. Nintendo. Ihr besitzt übrigens beide dieser Spiele.
Übrigens
nur,
gibt's
nur,
auch,
dass du Bescheid weißt.
Das gibt's übrigens auch in Multiworld.
Oh Gott. Oh Gott.
Also, ja, egal. Es baut dann noch ein gutes Dings dazu, einen guten Lernmodus quasi, wo du die Spiele lernen kannst. Irgendwas lasst euch da noch einfallen. So schwer kann es nicht sein.
Es ist ja schon da.
Genau.
Wir haben Fans gemacht.
Ja. Nein, aber schaut euch mal die Randomizer-Szene an. Ich war erstaunt, was da alles dahinter steht. Es gibt so viele schöne Optionen, dass man sich diese Spiele aufbaut. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht und ich fühle mich noch immer wieder König, dass ich mit einem Original Super Nintendo Controller gespielt habe. Weil der, meiner hängt am PC.
Und da hängt er gut, Nintendo. Da hängt er gut. So. Ich bin fertig.
Sehr gut. Das heißt, du hast mindestens ein weiteres Spiel vorbereitet. Also.
Jawohl. Ein Spiel, das stammt von dem Entwickler Hazelight Studios. Die kennt man vielleicht, weil die vor nicht allzu langer Zeit ein anderes Spiel gemacht haben, das ebenfalls im Koop lief, nämlich A Way Out. Das ist ein sehr, sehr schönes Knast-Adventure gewesen, bei dem man mit zwei Ganöfchen oder, ja, mit zwei Ganöfchen, bleiben wir einfach bei der Aussage, aus einem Knast ausbrechen muss. Und Das war ein tolles Spiel, sehr, sehr gut gemacht, in dem, was es konnte.
Habe ich vor kurzem nachgeholt.
Es ist klasse, es ist wirklich gut.
Yep.
Und das neueste Spiel von denen ist It Takes Two. Und es ist gar nicht so neu, das kam nämlich auch schon Ende März raus. Aber ich bin jetzt erst wirklich dazu gekommen, das zu spielen. Ich habe es mit einem Freund zusammen auf der PS4 gespielt, noch nicht durch, erst so circa die Hälfte. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass es vermutlich eins der besten und kreativsten Jump'n'Runs ist, die ich seit Jahrzehnten gespielt habe. Das ist unfassbar. Erstens, wie gut dieser Koop-Modus funktioniert. Und da war ich mir eigentlich fast sicher, weil A Way Out war ein sehr gutes erstes Beispiel, was die Leute können, wenn es darum geht. Jeder Aspekt in diesem Spiel, und es steht auch auf der Packung drauf, es ist nur im Koop spielbar, aber jeder Aspekt ist perfekt auf diesen Fakt ausgelegt. Alles, was du in diesem Spiel tust, du gehst konstant, nicht zwingend, und du gehst unterschiedliche Wege, aber auch nicht immer, du bist eigentlich die meiste Zeit zusammen und gehst dann halt nur so eine kleine Gabelung quasi, wo man sich mal teilt. Mhm. Aber jeder Aspekt da drin, alles, was du tust, fast jeder zweite Sprung basiert darauf, dass ihr beide zusammenarbeitet. Das ist verbunden mit der Story, die genau im Gegenteil wirkt. Denn die Story dahinter ist, dass die zwei Personen, die du spielst, sind Mutter und Vater, die sich trennen wollen. Und zwar auf eine ziemlich unangenehme und recht öffentliche Art und Weise, wenn es um ihr Kind geht. Dass das Ganze nämlich recht unabsichtlich mitbekommt, aber die Eltern geben sich auch nicht so wirklich Mühe, dass das nicht der Fall ist. Und das Kind wirkt sehr traumatisch und weiß nicht so richtig, was damit zu tun ist und will dann oder spielt quasi heile Familie mit ihren Puppen. Und da hat man sich so ein bisschen von Ni No Kuni inspirieren lassen. Das Kind fängt an zu weinen, die Träne tropft auf die Figuren. Flup, bum, bum, flup, und schon ist die Persönlichkeit und der Geist der Eltern in diesen Spielfiguren. Und damit ist die ganze Welt um sie rum riesig groß und sie winzig klein.
Okay.
Und die Optik ist grandios, so schön gemacht, so detailliert, fantastisch. Und diese Charaktere, wie sie untereinander miteinander umgehen, die können sich halt nicht ab. Die wollen sich gerade scheiden lassen und die stacheln sich die ganze Zeit an. Aber du merkst so ein bisschen, wie sich das über den Spielverlauf halt auch ändert, weil sie zusammenarbeiten müssen und merken, dass sie eigentlich doch gut zusammenarbeiten. Mhm. Es ist großartig.
Wie es halt bei solchen Paaren ist, es gibt ja einen Grund, dass sie mal zusammengekommen sind.
Genau, ja.
Und das ist cool.
Immer diese diese Elemente, wenn du durch den Schuppen durchläufst, in dem die Frau immer ihre Heimwerker-Sachen gearbeitet hat und der Mann ihr ständig die Schuld gibt, ja, das hast du wieder nicht aufgeräumt, das liegt da immer noch rum, deswegen stolpern wir hier gerade okay, drüber. Sehr cool. Und die Frau dann sagt, ja, weil ich keine Zeit mehr habe, weil ich konstant nur noch arbeiten muss. Und ach so, oh. Und dann so das Verständnis mehr und mehr wächst bei den beiden. Das ist eine coole Backstory, die konstant hinten dran läuft, während im Vordergrund die Story läuft, in der du gerade bist. Nämlich, ihr seid sauklein und ihr seid nicht mehr im Haus, sondern irgendwo im Garten. Ihr müsst irgendwie vom Garten in dieses Haus. Und diese Reise dorthin. Ich werde niemals in meinem Leben vermutlich vergessen, den Anblick davon, wie man in diesen Baum reinkommt, der vorm Haus steht und dort drin eine Eichhörnchenarmee ist, die alle Söldner sind und alle völlig verrückt. Der große Commander, der da steht und nur Exekutionsbefehle ausspricht. Und es ist so knallhart und die Flucht davon ist wirklich genau wie die Great Escape, nur noch viel bekloppter. Du reist mit einem Flugzeug gebaut aus irgendwelchen Ästen und der alten Unterhose von ihm, fliegst du durch diesen Baum irgendwie in die Freiheit. Es ist, die Momente sind absolut Bilderbuch. Mhm. Fantastisch. Mhm. Und es ändert sich konstant. Du hast im ersten Drittel des Spiels, oder sagen wir mal in dem ersten Kapitel, in dem du in der Scheune noch bist, hast du den Aspekt, dass einer der Charaktere Nägel hat, die er werfen kann, und der andere Charakter kann sich an den Nägeln entlanghangeln. Aber dieses komplette Feature, das für dich als Spieler wirkt, als wäre das Main Feature, okay, so funktioniert das Spiel jetzt, wird komplett weggenommen, sobald du zu dem Baum kommst. Und dann gibt's völlig andere Mechaniken, wo jemand so eine Art Wachs- oder Klebekanone hat, und der andere, oder ich glaube, es ist Petroleum oder sowas, und der andere hat ein Feuer oder so ein Streichholzwerfer und muss dann das Ding immer anzünden. Und es ist großartig. Es ändert sich konstant. Also unfassbar kreativ.
Und von was für einem Umfang reden wir da circa?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist nicht ganz klein. Ich glaube, so 16, 17 Stunden meine ich jetzt. Ich ziehe mir das gerade aus dem Hut. Ich habe das gelesen, aber bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, es ist schon ein Stück. Also du sitzt schon mal so 3-4 Abende auf jeden Fall dran.
So länger als A Way Out auf jeden Fall demnach.
Ja, es ist länger. Ist
halt, der springende Punkt ist halt der, du hast das ja eh gesagt, es ist ein reines Koop-Spiel. Du kannst es nicht alleine spielen. Es geht einfach nicht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du es auch nicht mit irgendeinem unbekannten Individuum aus dem Netz spielen kannst, sinnvoll.
Nee, ich glaube nicht, dass das wirklich Spaß macht. Das hier ist wirklich ein Spiel, das du mit Freunden oder mit Familie zusammenspielst. Das macht Sinn für mich. Es gibt auch eine Online-Version, soweit ich das verstanden habe. Es ist, glaube ich, nicht nur reiner Couch-Koop. Zumindest hoffe ich das. Ich glaube, ich setze mich jetzt nicht komplett in die Nässe, weil Way Out hatte das ja auch.
Ja.
Und das ist eine weitere Option, wie man das spielen kann. Es gibt es halt auch auf der Xbox, auf der PS4 und auf dem PC. Deswegen auch plattformmäßig ist das gut abgedeckt. Mhm. Und ich glaube, es funktioniert ähnlich wie bei Way Out, dass ein Spieler hat das Spiel, der andere hat einen Friends Pass.
Okay, das ist auch
also
cool.
Nicht mal zwingend beide Spieler, die es kaufen müssen. Und es ist nicht Vollpreis. Also das ist nochmal obendrauf. Also, es spricht wirklich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, das Spiel zumindest mal auszuprobieren. Wenn man nur einen Menschen kennt, mit dem man das Spiel spielen kann, dann spielt dieses Spiel mit diesem Menschen.
Ja. Vor allem, wir sind hier bei einem Genre, also nicht Genre, aber einem Modus eigentlich, wie man es spielt, der extrem selten ist. Nämlich asynchroner Multiplayer.
Absolut.
Du spielst nicht einfach das Gleiche, du bist nicht der gleiche Charakter oder sonst irgendwas und du hast andauernd das Gleiche. Nein, es ist asynchron und das ist so selten, es ist so immens selten, dass ich mir jedes Mal denke, warum eigentlich? Ja, schön, du brauchst jemanden zweiten, fix. Dafür können sie es auch gut machen. Weil dieses, es gibt einfach zu viele Spiele, wo dann, aber wir müssen uns schon überlegen, wie das auch alleine funktioniert und so. Und das gibt's hier einfach nicht. Punkt. Dafür ist das aber gut gemacht.
Ich finde es auch, dass es kompromisslos auf Multiplayer ausgelegt ist. Und dass du eben nicht diese miese Erfahrung machst, ein Multiplayer-Spiel im Singleplayer dann spielen zu wollen, weil du willst jetzt halt gerade spielen und hast dann so einen strunzblöden KI-Kollegen an deiner Seite, der dich nur frustriert.
Ich meine, packe ich wieder ein Spiel aus, sogar Zelda-Reihe, das wieder mal nicht so beliebt ist, nämlich Triforce Heroes.
Mhm.
Das habe ich mit zwei Freunden gespielt, lokal, und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich meine, weil auch jeder musste sich halt auch wieder ergänzen. Obwohl das, was du hier beschreibst, ist cooler, weil halt jeder die zwei Charaktere auch vollkommen unterschiedlich sind, gameplaymäßig. Ja. Und das war hier nicht so, da waren eh alle gleich, mehr oder weniger. Wobei ja, dadurch, dass die Leute unterschiedliche Items dann hatten und man nur eins tragen konnte, hat sich das auch wieder abgewandelt. Aber daran sieht man, wie selten das ist. Selbst Spiele, die eher ja untergegangen sind, weil sie nicht ganz so gut waren oder die Erwartung der Fans nicht getroffen haben und so, müssen hier erwähnt werden, weil es einfach kaum welche gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Deshalb finde ich es cool, dass die weitermachen in die Richtung.
Ja, unterstützt das. Holt euch das Spiel, probiert's aus, spielt's, ihr werdet's lieben. Ich garantiere euch das. Ich finde die Wertung, die das Spiel bekommen hat, nicht wirklich gerechtfertigt. Ich finde, das Spiel hätte keinen hohen 80er verdient, sondern wesentlich mehr. Ich finde, das sollte fast in die Mitte der 90er gehen. Leute bemängeln die Story. Ja, natürlich ist die platt im Sinne von, ja, es geht um Scheidung, Kind ist traurig. Ja, das hat man schon tausendmal irgendwo anders benutzt als Aufhänger. Aber es ist gut genug gemacht und der Bogen, den die Hauptcharaktere, die du eigentlich spielst, machen in dem Spiel, ist sehr, sehr gut und realistisch geschrieben. Das wirkt wie ein Verlauf über einen Zeitraum, wie das Sinn ergeben würde. Es fühlt sich nicht gehetzt an.
Vor allem reden wir hier von einem Plattformer. Ich kenne genug Plattformer, die sehr gut bewertet sind, die haben als Story Rettet die Prinzessin.
Ja, eben. Und das ich. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Also, wenn man da eine Story bemängelt in Jump'n'Runs, keine Ahnung.
Ich meine, wirklich, die Story ist eigentlich nebensächlich. Dass die hier gut genug ist, dass die Leute sich drüber aufregen, spricht ja schon Bände.
Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ja, das stimmt. Ja, also tut's euch an, echt wirklich. Ja. Spielt das Spiel und habt sehr viel Spaß, mit Sicherheit.
Das muss ich nämlich, glaube ich, auch machen.
Ja, ich kann es wirklich 100% Empfehlung meiner.
Alles Seite. Klar. Na, sehr spannend. Ach ja. Gut, dann kommen wir zu einem Spiel meinerseits, dem ich schon viel zu viel Zeit gewidmet habe. Ich habe es auch schon zu oft gekauft. Es geht um The Binding of Isaac. Also Rebirth war ja ursprünglich, dann kam irgendwann Afterbirth Plus, also DLCs. Und vor kurzem kam ein neuer DLC eines, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie alt Rebirth jetzt schon ist, aber das hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und der nennt sich Repentance. Der fügt vordergründig, wenn man das Spiel neu startet, sieht man mal zwei neue Charaktere hinzu und anderes Zeug. Aber man weiß noch nicht viel und irgendwann kommt man drauf, sie haben eigentlich das ganze Spiel umgedreht. Ich meine, ich werde Binding of Isaac jetzt nicht im Detail erklären, weil die Leute, die es kennen, wissen, worum es geht. Die, die es nicht kennen, werden nur verstört, wenn ich erkläre, dass man mit einem Kleinkind oder mit einem Kind in einen Keller geht und mit Tränen Gegner, die Formen von Albträumen und Schlimmeren einnehmen, tötet und dabei alle möglichen Dinge findet, die einen verstümmeln und sonst was und dadurch stärker machen. Hey, etwas, was einen mehr weinen lässt, erhöht die Feuerrate.
Ich weiß jetzt nur nicht, wann das Verstören anfängt. Bisher finde ich alles noch ganz normal.
Naja, viele der Gegner sind ungeborene Föten und sowas. Es gibt Items, die erinnern an Abtreibungen und lauter solche Sachen.
Hey. Ja, alles machen. Gar kein Problem.
Ja. Aber ja, aber im Prinzip haben sie durch diesen DLC das Spiel, formulieren wir das anders, langsam. Hätten sie den DLC als The Binding of Isaac 2 rausgebracht, mit allem, was vorher drinnen war, ich hätte es ihnen abgekauft. Sie haben teilweise die Bezeichnung der Werte verändert und was sie bedeuten. Sie haben quasi einen großen Teil der Gegner überarbeitet. Fast alles schaut optisch ein bisschen anders aus. Sie haben Lichteffekte jetzt stärker eingebaut. So gut wie alle Items wurden überarbeitet. Ich muss alles nehmen, was ich denke, oh, nicht das, das ist schlecht. Nein, ich muss es nehmen, weil viele der Sachen sind jetzt wirklich gut. Umgekehrt natürlich auch, oh, das Overpowered, jetzt habe ich gewonnen. Nicht mehr ganz so. Es ist etwas, was viele Fans schade finden, ist, dass es schwerer geworden ist, das Spiel zu brechen, also dass man wirklich irgendwelche Imba-Kombinationen findet. Finde ich aber an sich gut, weil du sollst ja eine Herausforderung haben. Und ganz ehrlich, es gibt die Imba-Kombinationen. Noch habe ich in meinem letzten Spiel gefunden. Eine Kombination, die quasi unendlich Leben verspricht. Das heißt quasi, es sind unendlich Leben. Du kannst ja mehrere aktive Items haben. Das eine verwandelt ein rotes Herz in drei silberne Herzen. Das andere verwandelt ein silbernes Herz in ein rotes Herz. Hallo, Nach Adam Riese ist das unendlich. Wurscht. Spielt keine Rolle. Es gibt sie noch ein bisschen und es macht einfach wahnsinnig Spaß, das Spiel wieder neu zu entdecken. Zusätzlich gibt es mehrere neue Ebenen, also einfach parallele Wege, die zu neuen Bossen führen, zu wirklich schweren Sachen, die aber nicht einfach nur mehr Gegner mit viel mehr Leben, sondern wirklich Muster, die du lernen musst. Es sind intelligente Bosse. Es gibt neue Mechaniken drinnen, die du vorher nicht kanntest. Also zum Beispiel Räume, wo Bomben rumliegen, die respawnen, wo du die verwenden musst für Kämpfe. Es gibt Bosse, die du anders besiegen kannst oder sogar musst als ursprünglich. Es ist einfach so viel neues Zeug drinnen in einem doch schon eigentlich in die Jahre gekommenen Spiel, das halt jedes Mal anders ist. Aber ich kenne, also wenn man Streamer schaut, die tausende Stunden drauf haben und dann schaut man da rein und die Leute realisieren, ich muss alles neu lernen, also etwas übertrieben gesagt, weil einfach der Schwierigkeitsgrad jetzt anders funktioniert. Höherer Schwierigkeitsgrad war ursprünglich ja weniger Pickups und ein bisschen härtere Gegner kommen früher schon im Spiel. Jetzt ist es so, dass die Bewegungsmuster aggressiver geworden sind und solche Sachen. Also intelligent höherer Schwierigkeitsgrad, nicht so stur geradlinig. Was ich noch nicht dazu gesagt habe, das Ganze kommt von einem Mod-Team. Gab den Antiburst-Mod vor Jahren schon. Und der war brillant und die haben fast alles aus diesem Mod hier reingepackt jetzt. Die Items, die Parallelebenen, die haben ja grafisch in dem Mod schon mehr rausgeholt aus dem Spiel als jemals die Ursprungsentwickler. Und das ist jetzt drinnen. Neue Bosse, neue Mechaniken, all das ist jetzt drinnen und das finde ich so gut, dass man ein Mod-Team quasi anheuert oder ihnen den ganzen Mod abkauft, den Feinschliff betreibt, das Integrieren ins Spiel besser macht und das dann umsetzt, weil es gibt nicht, sie haben so viel mehr auch noch gemacht, weil sie haben jetzt von allen Charakteren eine Parallelwelt-Version, ich kenne sie noch nicht im Detail, ich weiß nur, dass alle Charaktere jetzt eine zweite Version haben, wenn man die freispielt, also einfach Verdoppelung der Charaktere plus zwei weitere, die halt auch eine Verdoppelung haben. Außerdem gibt es jetzt einen echten Multiplayer-Modus, vorher hatte man ja da so einen komischen, wo man so ein Baby gespielt hat, das halt andere Leben hat, jetzt kann man zwei Charaktere spielen. Gleichzeitig im Multiplayer, was auch stark und genial ist. Das wollten die Spieler seit langem. Und das für einen Preis von einem DLC. Wie gesagt, andere Entwickler hätten das Spiel neu rausgebracht mit all dem neuen Zeug. Und es wäre es wert gewesen, das ist das Schlimme dran. Nein, also, wie gesagt, ich kriege aus dem DLC leicht Dutzende, wenn nicht hunderte Spielstunden. Es macht einfach wieder wahnsinnig viel Spaß, das neue Zeug zu entdecken. Und sie haben die Story auch ein bisschen böser noch gemacht, als sie war. Also sie geht näher, weil es mehr an der Realität ist. Ich meine, die Story von Isaac klingt schräg, weil sie krank. Ja nicht wichtig ist für das Spiel. Sie ist auch krank bis zu einem gewissen Grad, aber sie entwickelt immer mehr Tiefe in die Psychologie eines misshandelten Kindes, das sich die Schuld am Tod seiner Schwester gibt oder so. Das ist halt auch sehr schräg und das wird immer stärker dadurch und ich bin ein bisschen gespoilert, dass da noch mehr kommt. Aber das ist halt der Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt 20 Stunden in den DLC und habe vor kurzem erst die neuen Ebenen freigeschalten und habe die mal erkundet. Und den neuen Main-Boss gerade so mit Mühe und Not besiegt erstmals. Aber dann musste ich noch die Challenge spielen, Isaac's Awakening, wo sie quasi Link's Awakening-Elemente reinnehmen mit den Items, die sie hey, ich kann jetzt Felsen nehmen, so wie mit dem Kraftarmband aus Link's Awakening. Wirklich, die Mechanik ist extrem ähnlich. Außerdem habe ich Schwert und Schild.
Okay.
Spielt sich vollkommen anders und macht wirklich Spaß. Am Boss bin ich dann gescheitert, weil das war dann zu viel. Dafür kenne ich ihn zu wenig. Bin zum zweiten Mal an den alternativen Boss geraten und diesmal nicht geschlagen, weil ich einfach nicht eine komplett overpowerte Kombination hatte. Naja, aber langer Rede, kurzer Sinn, wenn ihr irgendwas für Binding of Isaac über habt und womöglich Antiburst Plus vermieden habt, weil das hat zu Recht eine durchwachsende Wertung bekommen von den Fans. Ich mag's trotzdem gut, aber ich sehe genau, wo diese Probleme herkommen und ich hatte sie auch. Es ging so weit, dass ich länger nicht gespielt habe, wieder eingestiegen bin und der Schwierigkeitsgrad war einfach zu hoch, als dass ich wieder reingekommen wäre. Ich musste einen neuen Spielstand starten. Bist du einfach irgendwann chancenlos gewesen?
Eine Frage von einem Unwissenden. Wenn du jetzt dieses Spiel Oder wenn, sagen wir mal, du hast Binding of Isaac als Grundspiel, brauchst du jetzt alle DLCs, um alles zu sehen? Oder ist der neueste quasi alles davor?
Ich fürchte, du brauchst wirklich alle, aber ich weiß es offen gesagt nicht.
Okay, weil er ja so viel ändert, dachte ich, dass das dann schon mit inbegriffen wäre, dann eventuell.
Naja, du wirst alle DLCs brauchen. Ja, sicher. Die Frage ist, ob du es... Das wäre das Spannende. Kannst du den neuesten ohne die anderen spielen?
Das meine ich, ja.
Das muss ich sagen, habe ich mich gar nicht erkundigt. Das wäre wahnsinnig spannend und cool, weil, wie gesagt, lass das... Wohl ja. Du schaltest Sachen frei, die durch einen anderen DLC gekommen sind.
Deswegen, also, ja. Deswegen meinte ich, das ändert ja so viel auch in den DLC-Sachen, dass die dann mehrere Versionen des neuesten DLCs für verschiedene Unterversionen vom alten Spiel machen müssen.
Nein, also du brauchst garantiert alle und dann anders geht's gar nicht, nein. Aber das ist ein weiterer Grund, warum ich eigentlich gedacht hätte, ja, bringt's ein neues Spiel raus.
Ja, tatsächlich wird das nämlich langsam wirklich teuer, ne? Wenn du dann alles kaufen musst, um bis zum aktuellen Punkt zu sein. Wenn du nicht aktiv dabei warst, mich würde es interessieren, aber ich könnte mir das jetzt so ohne weiteres, könnte ich mir das nicht erlauben, weil ich nicht weiß, ob ich es lange genug spiele für den Preis.
Ja, klar. Wobei, das ist ein Spiel, das schon noch in den Sale kommt, wenn man ein bisschen Zeit
hat. Das stimmt.
Also dass auch die DLCs, die anderen sind alle irgendwann im Sale gewesen, teilweise bis zu 70%, glaube ich, schon unten.
Mhm.
Und ja, dann wäre es eine Überlegung wert, aber es ist halt immer noch Isaac. Es ist kein anderes Spiel deswegen, es ist nur runder, sie haben vieles besser gemacht und vor allem die neuen Items sind nicht einfach, oh, wieder ein neues Damage-Up, das ein bisschen anders ausschaut, oh, ein overpowerdes Item, das mich komplett unbesiegbar macht oder eins, das mich nicht interessiert. Nein, sie haben viele Items, wo du den Spielstil anpassen musst und dann können sie gut sein.
Mhm.
Und das finde ich so schön, das ist einfach nicht nur ein, oh mein Gott, jetzt wird es leichter oder schwerer, sondern nein, du musst kreativ sein und das macht mir am meisten Spaß bei solchen Spielen. Dann gibt es einfach auch Gegner, die andere Sachen machen. Es gibt jetzt Fliegen, die dir Ladungen von deinen aktiven Items klauen. Das kann je nach Situation unangenehm sein. Aber ja, kann dir auch recht egal sein. Vor allem sind es gute, frühe Gegner. Die sind dir als Anfänger ziemlich egal. Oh ja, mein aktives Item, keine Ahnung, was das macht, verliert was. Als erfahrener Spieler denkst du dir, ich wollte das Item eigentlich, um Leben aufzubauen, damit ich dann fürs Endgame gewappnet bin. Ja, also wie gesagt, es gibt sehr vieles, das sehr intelligent implementiert ist und wesentlich intelligenter als Enterprise Plus. Da war einfach nur mehr, größer, schneller, brutaler und ja. Und sie haben teilweise diese Fehler gefixt. Das muss man auch dazu sagen.
Mhm.
Ja. Von mir für alle Fans von ein bisschen irren Roguelikes eine echte Empfehlung. Aber allerdings, wenn ihr Isaac überhaupt noch nicht kennt, wartet auf einen Sale, holt euch mal das Grundspiel. Das ist an sich schon ganz gut. Da kann man schon einige Stunden versenken. Wenn das dann Spaß macht, der neue DLC ist das Beste, was sie rausgebracht haben die letzten Jahre. Ja, wenn es euch interessiert, ich stream das Zeug auch regelmäßig alle 2 Wochen derzeit.
Wunderbar. Gut, dann schließe ich noch mit einem Spiel ab, das, wenn wir dann von wirrer und verstörender Story kommen, wir zu wirren und verstörenden Gameplay. Das Spiel, und da ist das erste Problem ist schon, das Spiel heißt Gnosia oder Gnosia. Wer weiß, keine Ahnung, es gibt keine Sprachausgabe, von daher weiß ich es nicht. Das ist ein Spiel, das ist eigentlich fast auf den Monat genau, es ist im Juni 2019 rausgekommen für die PlayStation Vita. Kennt das noch jemand? Das ist ich auch nicht. Und es ist jetzt relativ frisch für die Switch rausgekommen, zumindest hierzulande. Und soll jetzt auch demnächst dann irgendwann auf Steam und andere Plattformen kommen. Das Ganze ist ein... Oh Gott, ey, wie fängt man damit an? Das ist ein Visual Novel Werwolf Adventure. Also nicht Werwolf das Vieh, sondern Werwolf das Spiel. Also wer schon mal irgendwas davon gehört hat, ne, oder das selber schon gespielt hat, ist ja jetzt nicht ganz unbekannt. Das ist das exakt, also wenn ihr das kennt, das hier ist genau das. Das Spiel beginnt quasi mit dem Fakt, dass ihr jetzt sofort ins Spiel reingeworfen werdet. Es ist ein Rollenspiel, das heißt, ihr macht erstmal euch einen Charakter, verteilt Werte wie zum Beispiel Charme oder auch Intelligenz heißt es in dem Sinne nicht, glaube ich, aber sowas Intellekt oder so in die Richtung und verteilt diese Punkte und die sind sehr wichtig im Spielverlauf, denn die ermöglichen euch zum Beispiel zu erkennen, ob jemand wirklich die Wahrheit sagt bei bestimmten Aussagen. Dann kann, wenn ihr einen guten Wert da drin habt, im Interpretieren zum Beispiel kommen, hey, was der da sagt, ist Bullshit. Oder ihr habt einen sehr hohen Charme. Was bedeutet, dass ihr sehr unauffällig seid, wenn ihr euch unauffällig verhalten wollt und euch nicht sofort jemand verdächtigt, nur weil ihr eine längere Zeit nichts gesagt habt, wenn es ums Abstimmen geht, wer der Werwolf sein soll. Und der Werwolf in dem Fall ist eben Gnosia oder Gnosia oder was auch immer. Das ist eine Alien-Lebensform, die einen Körper von Menschen komplett übernimmt. Und die eins zu eins nachstellt. Und das Vieh tötet jede Nacht einen weiteren Bewohner dieses Raumschiffs, auf dem ihr unterwegs seid, bis eben niemand mehr vorhanden ist. Jede Nacht oder beziehungsweise kurz davor kann man eben abstimmen, wer ist dieser Gnosia. Und zum Beispiel eine bestimmte Person in den Tiefschlaf schicken, sodass bis zum Doc anfliegen können und ja diese Alien-Lebensform eben übergeben können, ohne dass Leute sterben. Was garantiert passieren wird. Ihr werdet konstant sterben, denn so ein Spielablauf von Werwolf, es ist auch immer anders, denn wenn ihr sterbt, startet das Spiel einfach neu. Exakt an derselben Stelle, an der ihr beim ersten Mal eingestiegen seid. Das ist ein Loop. Und ihr wisst aber, nicht nur als Spieler, sondern auch als euer Spielcharakter, dass das Ganze hier gerade ein Loop war. Ihr wisst noch vom letzten Mal, was passiert ist. Und es ist nicht geskriptet. Ich spiele das gerade mit Try simultan und Try und ich tauschen uns so ein bisschen aus, was bei wem passiert. Und selbst der Anfang war bei uns beiden komplett anders.
Das ist cool.
Ich hatte einen ganz anderen Werwolf als er. Und ich bin gestorben, er nicht. Und es lief ganz anders. Und das ist super interessant, weil sobald der nächste Loop anfängt, habt ihr dadurch ja ein bisschen was gelernt. Und ihr bekommt Erfahrungspunkte für jeden Loop, den ihr abschließt. Ob ihr jetzt scheitert oder nicht. Ihr bekommt weniger Erfahrung beim Scheitern, logisch. Aber ihr bekommt weiterhin Erfahrung und könnt eure Werte so weiter leveln. Außerdem ändern sich die Charaktere bei jedem Loop. Es sind immer wieder neue. Es werden auch immer mehr. Es gibt auch irgendwann Klassen dazu. Einen Engineer, der zum Beispiel jeden Abend überprüfen kann, ist der ein Werwolf oder nicht. Dann gibt's irgendwann Guardian Angel, der kann jede Nacht jemanden beschützen zum Beispiel. Und du kannst selbst einer von diesen sein, du kannst aber auch selbst der Gnosia sein. Und musst dann versuchen, irgendwie dich da durchzuschmuggeln und musst entscheiden, wen du tötest. Zwischen diesen ganzen Diskussionsrunden, wo du abstimmen musst und den Schlafelementen, musst du oder kannst du dich über das Schiff bewegen und zu irgendwelchen Leuten gehen und mit denen dich unterhalten. Somit kannst du deren Schwächen, Interessen und so weiter lernen, was wiederum hilft, um die Leute besser zu identifizieren und zu wissen, was sie können und was nicht. Zusätzlich zu dem Fakt, und das ist das, was das Spiel eigentlich zusammenbringt, sonst wäre es ein relativ kurzes und langweiliges Erlebnis, gibt es da eine ganze Backstory. Und die erinnert sehr stark an 999, Virtue's Last Reward, die No-Name-Game-Sache halt. Und wird halt auch immer nur in Bruchstücken reingeworfen. Es gibt einen Charakter, der scheinbar, wie du, auch von den Loops weiß. Alle anderen wissen es nicht.
Okay.
Und darüber bekommt man immer nur so bröckchenhaft bekommt man mal wieder ein Stück Story mit reingeworfen. Alles in diesem Spiel ist komplett random. Alles, wie es abläuft, was die Leute sagen, wie sie diskutieren, wen sie verdächtigen, wer die Verdächtigen sind, wer die Gnosia sind, mit wem du überhaupt zusammenspielst. Alles davon ist jedes Mal random. Und die Loops sammeln sich sehr, sehr schnell. Also du bist locker ganz schnell bei 200 Loops. Weil das geht in einem, lass es 5 Minuten sein, die einen so ein Loop dauert, und dann bist du schon wieder am Anfang. Und das ist ein sehr geschicktes Element, weil zu keinem Zeitpunkt hast du eine richtige Länge in dem Spiel. Die Story kriegst du nur in diesen kleinen Happen. Das heißt, das nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Und das eigentliche Spielgeschehen ist nie langsam, was bei einem Visual Novel oft der Fall sein kann, sodass du halt immer konstant wieder reinspringen und rausspringen kannst. Oder, wenn du willst, 2 Stunden am Stück spielst.
Alleine schon die Tatsache, dass sich diese Loops dauernd verändern, macht mich neugierig, wie die Backstory ist.
Ja.
Weil wie wird es erklärt, dass da auf einmal andere Leute da sind?
Exakt. Ich frag mich das auch. Es ist aber wirklich super interessant, weil es abgedreht ist ohne Ende.
Ja, klingt sehr, sehr spannend, ja.
Die Charaktere sind auch klasse geschrieben. Also die haben coole Eigenschaften, so wie sie funktionieren und wie sie ticken. Das ist gut geschrieben, dass du es relativ schnell eigentlich erahnen kannst, wie es ist. Es ist teilweise sehr lustig, einfach von den Charakteren, die du triffst und wie die geschrieben sind. Und der erste wirklich bekloppte Charakter, den du da sehen wirst, der... Ja.
Kann man die Charaktere dann auf die Weise auch, indem du sie kennenlernst, quasi überführen, was weiß ich, der trinkt immer nur blaue Blubberbrause und auf einmal hat er eine rote in der Hand?
Ich weiß es nicht genau. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil diese Werte, das wird auch in Reviews beschrieben, du wirst nach und nach, du hast ein relativ cooles, übersichtliches Menü, wo du wirklich zu jedem Charakter die kompletten Charaktereigenschaften, die du bisher über den rausgefunden hast, nachlesen kannst. Und das wird von Mal zu Mal, von Spiel zu Spiel immer wichtiger. Also gehe ich stark davon aus, dass du die Leute irgendwann anhand, wenn sie einfach nicht in ihrer Art agieren oder irgendwas tun, was nicht zu ihnen passt, dass du daran sehr schnell erkennen kannst, irgendwas stimmt hier gerade nicht.
Ja, auf jeden Fall extrem experimentell das Ganze. Also etwas, was man so noch nicht gespielt hat, und das ist das Coole dran. Ich liebe sowas.
Ja, vor allen Dingen, also ich würde echt empfehlen, wenn ihr das spielt, bleibt dran, weil in den ersten 10 Minuten war ich so verwirrt, dass ich nicht wusste, was ich von diesem Spiel gerade halten soll. Und der Fakt, dass ich gleich 2 oder 3 Mal in der Zeit schon den Anfang nochmal gelesen habe und die Story nochmal durch und dachte, ist das jetzt alles? Also das wirkt schnell, das wird schnell langweilig, oder? Aber ihr merkt sehr schnell, dass konstant das Spiel weiter wächst in allem, in der Story und im Gameplay. Gut. Und das wird sehr schnell sehr viel größer.
Wenn du sagst 10 Minuten, sag von mir, ist eine halbe Stunde und es wäre noch nicht schlimm. Ich kenne Spiele, tu 20 Stunden und dann wird's gut.
Ja, deswegen. Also es ist super abgedreht. Es kostet momentan 25 € auf der Switch. Mhm. Das ist nicht das günstigste, aber ich glaube, das ist auch ein relativ umfangreiches Spiel. Also es ist nicht so schnell vorbei und ihr habt eine Menge zu entdecken und ich glaube, dafür ist es dann okay. Ja. Vor allen Dingen für diese abgedrehte Gameplay-Mechanik, die ich so auch noch nie gesehen habe.
Ja, und im schlimmsten Fall.
Ein Singleplayer-Werwolf.
Ja, sehr, sehr spannend. Und im schlimmsten Fall, dass solche Indie-Games etc. sind auch auf der Switch hin und wieder im Angebot.
Eben, ja.
Ist ja nicht von Nintendo. Auch.
Und sobald es auf Steam ist, wird der Preis sowieso garantiert bei Steam im nächsten Sale runterdroppen. Wann es jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Es ist für dieses Jahr noch angekündigt.
Alles klar. Also durchaus etwas, was man auch bekommen kann. Egal, was man, worauf man spielt, bis zu einem gewissen Grad. Aber ja, Fazit von heute, wir haben eine ziemlich schräge Mischung zusammen gehabt, was wir in letzter Zeit gespielt haben.
Weil das war auf jeden Fall.
Von allen, von allem, was dabei wollte ich sagen, aber eigentlich nicht. Es ist eigentlich alles Mögliche, aber so gut wie nichts AAA.
Nee, das stimmt. Ob das irgendwas über uns aussagt oder über die Spielindustrie. Oder über beide, ich weiß es nicht.
Womöglich über beide, ja.
Hey, ich kann noch Mario Golf reinschmeißen, habe ich auch gespielt, das neue. Das ist von Nintendo und es ist ein AAA, zumindest kostet so viel. Ist aber Mario Golf. Also,
hat Spaß das auch gemacht.
Naja, es ging.
Gut, genug darüber gesagt.
Genau.
Ja, dann verbleibt uns eigentlich nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören.
Jawohl, vielen, vielen Dank. Und schreibt uns auch gerne eure Entdeckungen, was ihr so in der letzten Zeit gespielt habt, was ihr an Perlen gefunden habt. Schreibt die gerne in die Kommentare rein.
Ja.
Und aber auch gerne, wenn wir euch irgendwie jetzt hier ein Spiel vorgeschlagen habt, das ihr jetzt unbedingt ausprobieren wolltet, schreibt uns auch gerne da eure ersten Eindrücke, wie ihr es fandet. Auf jeden Fall. Ja.
Beziehungsweise, dass ihr es schon probiert habt und uns dann fragt, ob wir einen Vogel haben, dass wir es gut fanden.
Ja, das kann auch gut sein. Das ist richtig. Aber wir übernehmen keine Garantie und auch nicht die Rechnung.
Überhaupt
also,
nicht.
Vergesst das.
Ja.
Gut, dann soll es das von dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Der kommt dann ganz, ganz bald mit ganz vielen neuen, tollen Spielen. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.